Ich bin neulich mal gefragt worden von einem, Stefan, wie ist denn das mit der Homöopathie? Kann ich das als Christ bedenkenlos nehmen oder nicht? Und das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Und ich hatte mich vor Jahren schon mal damit beschäftigt und dann war das für mich ein Anlass, das nochmal vorzunehmen, nochmal durchzuschauen und auch nochmal zu ergänzen, zu überarbeiten, um eben ein Stück antworten zu können. Und dann ist das gleich jetzt Grundlage auch von dem, was ich heute Abend mal machen kann, unter dem Thema Homöopathie, Medizin für Christen, Fragezeichen. Ich habe dazu einiges an Literatur gelesen, ich habe einiges davon hier, was ich dort mit verarbeitet habe. Es ist unter Christen ja ein umstrittenes Thema. Ist das was Gutes? Darf ich es als Christ unbeschadet nehmen? Hilft das oder ist es schädlich? Und ich möchte sagen, man streitet sich über dieses Thema und darf sich auch darüber streiten, muss vielleicht auch darüber streiten. Und trotzdem denke ich, kann man bei allen Auseinandersetzungen oder auch verschiedenen Meinungen, die man dazu haben kann, beieinander bleiben. Also unsere Erkenntnis ist Stückwerk, unsere Führungen sind auch unterschiedlich, unsere Empfindsamkeiten sind unterschiedlich, wie wir Dinge wahrnehmen. Und unsere Führungen sind verschieden. Ich kenne bewusste Christen, die ein ganz fröhliches und unbekümmertes Ja zur Homöopathie haben und die dankbar sind für die Hilfen, die sie dadurch empfangen und die dadurch auch scheinbar gesund werden oder es hilft ihnen. Und ich respektiere das. Und ich kenne bewusste Christen, die ein entschiedenes Nein dazu sagen, weil sie nicht nur von der Theorie her sehen, sondern auch praktisch geprüft haben oder erlebt haben, dass Homöopathie ein Wirkungsfeld dunkler Mächte ist. Und da sagen sie, damit wollen wir nichts zu tun haben. Und entsprechend gibt es eben auch Vorträge und Bücher und Abhandlungen Christen verschiedener Schattierungen zu diesem Thema, die sehr unterschiedlich sind. Ich selber habe nicht die Freiheit, dem einen oder anderen seinen Glauben abzusprechen, bloß weil er diese oder jene Meinung zu diesem Thema hat. Ich habe meine Meinung, ich sage die auch, ich begründe die auch. Aber ich möchte jetzt anderen Christen deswegen nichts absprechen. Weder denen, die ganz radikal das ablehnen, noch denen, die fröhlich unbekümmert Ja sagen. Und da bleibt eine Spannung, die wird auch nach diesem Vortrag ein Stück bleiben. Man muss die wahrscheinlich aushalten und dann einen eigenen Weg finden im Hören auf Gottes Wort und auf Gottes Geist. Ich selber stehe der Homöopathie sehr kritisch gegenüber. Und meinen auch Gründe dafür zu haben. Es geht ja um das Thema Gesundwerden. Wir hatten das eben auch in der Losung, im Lehrtext. Und das ist ja ein wichtiges Thema, das uns auf den Nägeln brennt. Und solange man gesund ist, ist einem das Thema vielleicht noch egal. Und wenn dann doch die Krankheiten kommen und auch Medizin hilft nicht so, wie man das erwartet, dann sucht man nach jedem Strohhalm, der einem helfen kann. Und dann wird das schon ganz anders, wenn man selber betroffen ist. Besonders wenn man ernsthaft krank ist. Heilkunst war früher immer und ist es heute in manchen Gegenden noch, zum Beispiel in Afrika, eine Mischung aus Wissenschaft, ich sage mal Forschung und bestimmte Pflanzen wirken dann dafür, Mischung aus Wissenschaft und Aberglauben. Also Medizinmänner, Schamanen und so weiter. Ja, da mischt sich das sehr stark in altes Volkswissen, wo man weiß, das hilft dafür und das dafür und doch. Rituale und Praktiken, wo man sich auch an den Kopf greift und sagt, was soll das jetzt? Und das ist vielleicht gar kein Zufall. Medizin heißt griechisch Pharmakeia, da kommt unser Wort Pharmazie her. Und dieses Wort wird in der Regel in der Bibel mit Zauberei übersetzt. Bezeichnet in der Regel okkulte Praktiken in der Bibel, im Neuen Testament. Und Pharmakeia kann auch Rauschgift bezeichnet werden. Dann merken wir, wie die Übergänge so fließend sind von wissenschaftlicher Medizin, Rauschgift, Okkultismus. Das scheint fast auch so nahtlose Übergänge dort zu geben. Wir sind ja vor allem erstmal bei uns geprägt von der wissenschaftlichen Medizin oder von der Schulmedizin. Und vielleicht können wir im Gespräch jetzt einfach mal zusammentragen, was sind dort die Vorteile? Vorteile der wissenschaftlichen oder der Schulmedizin. Ich nochmal zusammenfasse. Vorteile wären also, die ist wissenschaftlich begründet, also ist eine intensive Forschung dahinter. Ist oft frappierende Technik, Röntgen, MRT, was man so machen kann. Es ist solide, also kann sich eigentlich darauf verlassen. Es erfolgt durch gründlich ausgebildete Ärzte, nicht irgendwelche Quacksalber, sondern die müssen ihr Studium haben, die müssen ihre Ausbildung haben. Und es wird auch weitestgehend von Krankenkassen bezahlt. Es spielt auch eine Rolle, was wird mir bezahlt. Das ist bei Alternativgeschichten oft nicht so. Die können auch sehr, sehr teuer werden. Ja. Jetzt mal Nachteile der Schulmedizin oder der klassischen Medizin. Manches haben Sie schon genannt, vielleicht können wir nochmal ergänzen. Gut, also Nachteile, oft die Nebenwirkungen, die beträchtlich sein können. Es werden oft auch nur die Symptome behandelt, also gar nicht die Ursachen, sondern die Symptome werden weggedrückt und man denkt, man ist gesund, man ist es gar nicht und bleibt aber abhängig von diesen Medikamenten, die die Symptome unterdrücken. Ein großer Nachteil ist, es werden Krankheiten behandelt und nicht Menschen. Das ist ein Riesenunterschied. Uns hilft auch nicht immer. Und was tut man dann? Und dann ist natürlich, wenden sich immer mehr Menschen heute auch wieder den, ich sag mal, Ursprüngen oder alten Ursprüngen der Medizin zu und suchen alternative Heilverfahren. Dazu gehört ganz Verschiedenes. Dazu gehören Ernährung. Also wenn ich die Ernährung umstelle, kann ich ganz viel schon erreichen und gehen manche Krankheiten weg. Gibt es zum Teil frappierende Erfahrungen mit Ernährungsumstellungen. Dazu gehörten auch zu den natürlichen Heilmitteln Kräuter und natürliche Substanzen, dass ich in der Natur sammle oder auch Extrakte nehme und Öle und was weiß ich was, Hildegard von Bingen oder was wir genannt haben, gehört dort zum großen Teil hinein. Also natürliche Heilmittel, Kräuter, Substanzen. Und dazu gehören physikalische Maßnahmen. Also Kneipp von mir aus oder auch Massagen. Und das ist auch manches wieder Übergang, was wird bezahlt, was nicht. Chiropraktik oder so ein paar Dinge, Osteopathie und was weiß ich was, wo man auch so in Grenzbereiche kommt, aber die nicht mehr so ganz klassische Schulmedizin sind. Das wären, sag mal, ganz natürliche Heilmittel. Ja, die wachsen oder die nutzen wir, werden Gesetzmäßigkeiten genutzt des Körpers und so weiter. Aber zu den alternativen Heilverfahren gehören auch Methoden, die eher einen magischen oder mystischen Hintergrund haben. Und diese Heilverfahren haben mehr oder weniger folgende Dinge gemeinsam. Sie sehen den Menschen als eine Ganzheit von Geist, Seele und Leib. Das ist gut. Das ist gut. Sie betrachten ihn im Verhältnis zu sich selber, zur Umwelt, zu anderen Menschen, zu Kosmos, zum Kosmos und zu Gott. Das ist auch gut. Also wirklich das Ganze betrachten, nicht nur ein Teil, nicht nur ein Aspekt, nicht nur die Krankheit. Man redet auch von ganzheitlicher Medizin. Das ist erstmal nicht schlecht. Dann nehmen viele alternative Heilmethoden an, dass jede Krankheit ein Projektionsfeld hat, dass es sich also auf einem bestimmten Ort der Körperoberfläche widerspiegelt oder dass bestimmte Punkte der Oberfläche Berührung oder Verbindung haben zu bestimmten Organen. Zum Beispiel der Glaube, der Fußsohle werden durch Nervenbahnen alle Organe irgendwie erreicht. Und wenn ich dort auf diesen Punkt drücke, dann erreiche ich die Niere und wenn ich auf den Punkt drücke, erreiche ich das Herz. Oder andere sagen, am Ohr bildet sich der ganze Mensch ab und wenn ich dort reinsteche, erwische ich das Herz und wenn ich dort reinsteche, eben die Niere. Oder die Hand oder der Fingernagel oder auch das Auge. Und dass ich da in bestimmten Feldern nur ganz genau sehen kann, also bestimmt der ganze Körper hat irgendwo Projektionsflächen und Krankheiten kann ich dann an Fußsohlen, Händen, Augen, Ohren oder so behandeln. Oder die Meridiane, die man annimmt bei der Akupunktur etwa, dass es bestimmte Linien gibt, wo dann bestimmte Zustände oder Krankheiten oder Organe erreicht werden oder verbessert werden können. Wobei interessant ist, dass bei den verschiedenen Methoden diese Projektionsfelder völlig unterschiedlich gesehen werden. Also die Meridiane laufen bei dem einen so, bei dem anderen so. Der eine sagt, Fuß große Zehe ist das, und der andere sagt, Fuß große Zehe ist das, und es wirkt aber alles gleich. Und dann ist gemeinsam, dass viele annehmen, dass Krankheit durch einen Mangel an Gleichgewicht zwischen zwei Polen entsteht. Also zum Beispiel Yin und Yang, dass so positive und negative Kräfte sind, die im Menschen irgendwie ausgeglichen sein müssen. Und wenn dieses Gleichgewicht, diese Energien gestört ist, dann ist es eine energetische Störung und die muss dann behoben werden und dann wird der Mensch gesund. Das ist so ein Denken vieler alternativer Heilverfahren. Von daher lassen sich alternative Heilverfahren in drei Gruppen einteilen. Einmal biologische oder Naturheilweisen, da zählt auch Homöopathie dazu. Dann asiatische Heilweisen, da würde Akupunktur da zum Beispiel zugehören, Zen-Meditation, Sufi-Heilkunde. Und dann paranormale Heilverfahren, dazu würde zählen Pendel, Wünschelrute, Heilmagnetismus, Uroskopie, Handlinienlesen, vielleicht auch Iriskopie. Dass wir so erstmal als Überblick, dass wir auch ein bisschen unterscheiden, womit wir es zu tun haben. Und ich würde jetzt gerne zur Homöopathie kommen. Und da zunächst zum Gründer der Homöopathie, das ist Samuel Hahnemann. Und da zunächst mal einige Stichworte so zu seinem Leben oder zu seinem Charakter. Samuel Hahnemann galt als ein düsterer, unnachgiebiger Diktator. Christus war für ihn der Erzschwärmer. Er verehrte Konfuzius als seinen Lehrer und hatte gute Beziehungen zu Franz Anton Mesmer, dessen magnetischer Therapie er sehr wohlwollend und aufgeschlossen gegenüberstand, also den ganzen Heilmagnetismus, Hände auflegen und solche Dinge. Von daher hat es immer schon eine Verwandtschaft zwischen Homöopathie und Heilmagnetismus gegeben. Und Homöopathie soll durch kräftige Schüttelschläge beim Potenzieren der Lebensmagnetismus auf die Arznei übergehen. Also es hat von daher immer schon ein Bündnis gegeben zwischen Homöopathie und Mesmerismus, weil beide wesensidentisch sind, sagt ein Biograf von Samuel Hahnemann. Hahnemann war Freimaurer. Er war Mitglied der Loge Minerva zu den drei Palmen. Und wenn er den Freimaurerphilosophen Dr. Krause empfing, verbannte er seine ganze Familie aus dem Haus. Die mussten alle weg. Da fanden offenbar Dinge statt, die keiner wissen durfte. Und er spricht in einem Brief von wichtigen maurerischen Eröffnungen, also dass dort Rituale durchgeführt wurden, die ihm irgendwelche Inspirationen gegeben haben oder Erleuchtungen, die ihm dann die Erkenntnis gebracht haben, die er dann so verbreitet hat. Man vermutet, dass da das Potenzierungsverfahren damit zusammenhängt, dass das dort irgendwie in so einem Einweihungsritual oder so offenbart gekriegt hat. Er selber sagt, er hat es vom Himmel offenbart gekriegt. Die Frage ist, ob das Gottes Himmel war oder ein anderer Himmel. Kann man verschiedener Meinung sein. Hahnemann hat in 30 Jahren 27 Mal die Wohnung gewechselt. Er fand nirgendwo Frieden oder wahre Freunde. Wenn man in seine Familie schaut, zwei Töchter starben sehr früh. Drei Töchter, nämlich alle, die verheiratet waren, wurden geschieden. Zwei Töchter wurden unabhängig voneinander ermordet. Alle anderen von neurotischen Ängsten geplagt. Der einzige Sohn führte einen so übertreten Lebensstil, dass sich die Leute vor ihm fürchteten. Er wurde geisteskrank und ist irgendwo in Amerika verschollen. Wenn man das so auf sich wirken lässt, klingt das nicht unbedingt nach Segen. Und ein Seelsorger oder wer hier ein bisschen die Geister unterscheidet, würde eher an einen Fluch denken. oder wenn man das so sieht in Familien oder durch Generationen hindurch, wenn da so eine merkwürdige Häufung von Unglücken und Unfrieden ist und an solchen Katastrophen, dann ist das häufig ein Hinweis auf okkulte Verstrickungen dieser Familie. Und mir selber ging es auch so, als ich das Thema vorbereitet habe, dass ich da einen sehr hohen geistlichen Druck gespürt habe. Also es war gar nicht leicht, das zu machen. Man ist da sehr angefochten und die Frage ist, warum eigentlich? Wen stört das, wenn man zu diesem Thema was sagt? Nun muss das nicht unbedingt etwas bedeuten. Diese persönliche Ausstrahlung von Hahnemann und auch die Wirkung in die Familie hinein. Wir nutzen auch sonst Erfindungen Ungläubiger. Also wir fragen nicht, ob der Dieselmotor jetzt von einem Christen erfunden ist oder von einem Atheisten oder von einem Okkultisten. Wir fahren damit fröhlich Auto. Das spielt dort erstmal nicht die Geige. Und wir nutzen auch die Ergebnisse von Menschen, die nur geistlich nicht unbedingt vielleicht lichtvoll waren, sondern vielleicht eher zur Finsterniswelt gehörten. Andererseits, möglicherweise sind die Biografie und das Wesen Hahnemanns und das, was in seiner Familie so aufgetreten ist, doch ein Mosaiksteinchen, vielleicht sogar ein wichtiges, wenn man mal das Gesamtbild der Homöopathie betrachten will. Da muss man vieles mal mit anschauen und berücksichtigen. Kommen wir jetzt zur Wirkungsweise der Homöopathie. Da wäre zunächst das Gleichheitsprinzip oder Simile-Prinzip. Das bedeutet, der Kranke bekommt ein Medikament, das im Versuch am Gesunden ähnliche Symptome auslöst, wie sie beim Kranken vorliegen. Also ich nehme das, was eigentlich krank macht, um ihn gesund zu machen. Wähle, um sanft, schnell und gewiss und dauerhaft zu heilen, in jedem Krankheitsfall eine Arznei, welche ein ähnliches Leiden erregen kann, als sie heilen soll. So Hahnemann im Originalton. Die klassische Medizin verwendet dagegen Allopathie, also das Gegenteil von Homöopathie. Homöopathie heißt Gleiches, verwenden gleiche Leiden, gleiche Wirkung, also was die Krankheit bewirkt, bewirkt auch die Heilung. Allopathie heißt, ich nehme Gegenmittel. Ich nehme also Mittel, was die Krankheit bekämpft und nicht gerade hervorruft. Das ist also ein völlig anderes Prinzip. Gleichheitsprinzip, Gleiches durch Gleiches heilen. Was eine Krankheit auslöst, kann die Krankheit auch heilen. Das zweite Prinzip ist die Verdünnung. Es genügen kleinste Arzneimengen. Der Grad der Verdünnung wird mit dem Buchstaben D meistens angegeben. Dilure auflösen, Lösung herstellen. Und dann ist eine Zahl dahinter. Ja, wir finden diese Angaben auf den Packungen. D10 bedeutet zum Beispiel, dass ein Kubikzentimeter durch 10 Milliarden Kubikzentimeter einfach andere Flüssigkeit verdünnt ist oder Pulver. D10, 1 zu 10 Milliarden. Homöopathen kennen Verdünnungen bis zu D1000, vereinzelt bis D5000. Ab einer Verdünnung von D23 ist in der Lösung kein einziges Atom des Arzneimittels überhaupt mehr vorhanden. Ja? Nichts mehr vorhanden. Also ich schütte da einen Tropfen in eine große Badewanne und schütte die Badewanne so oft noch in ein anderes Bad, ins Freibad und am Ende hole ich aus dem Freibad wieder was raus. Da ist nichts mehr drin von diesem einen Tropfen, der mal vielleicht im Reagenzglas war. Absolut nichts mehr drin. Ab D23 ist nichts mehr drin. Und trotzdem ist das Prinzip der Homöopathie, je größer die Verdünnung, je höher verdünnt ist, desto höher die Wirksamkeit. Je weniger drin ist, desto wirksamer. Und vor hohen Verdünnungen wird ausdrücklich gewarnt, die könnten starke Nebenwirkungen haben und Menschen umbringen. Also wenn nichts mehr da ist, ist die Wirkung am größten. Das ist das Prinzip der klassischen Homöopathie. Und das dritte Prinzip ist Potenzierung. Die homöopathischen Grundsubstanzen werden durch Schwingungen, durch Verschütteln oder durch Verreiben mit Kräften des Universums aufgeladen. Man spricht ja von kosmischer Kraft oder von Lebensenergie, die auf diese Art und Weise in diese Substanz übergehen soll. Die Frage ist nur, was ist das, diese kosmische Energie oder diese Lebenskraft? Die kann man ja nicht messen, die kann man nicht nachweisen mit irgendwas, gibt es keine Methoden. Als Seelsorger oder jemand, der die Geister unterscheidet, muss man eher sagen, diese kosmischen Kräfte sind ein Eingangstor für finstere Mächte. Es handelt sich hier um magische Vorgänge. dass ich etwas mit einer fremden Kraft auflade. Also, Zusammenfassung. Homöopathie sagt, Krankheit ist Umstimmung der Lebenskraft des Menschen. Ähnliches wird durch Ähnliches geheilt, die Simile-Regel. Durch Prüfung an Gesunden wird Symptomenähnlichkeit festgestellt. Es soll eine künstliche Krankheit erzeugt werden, die stärker ist als die natürliche Krankheit. Um der Arznei Kraft zuzuführen, muss sie verdünnt, das heißt potenziert und dann noch dynamisiert werden, damit die Lebenskraft von Krankheit auf Gesundheit umgestimmt werden kann. Und damit soll der Kranke, also der ganze Mensch und nicht die Krankheiten geheilt werden. Frage ist, wie kann man die Wirkungsweise wissenschaftlich erklären? Antwort, es gibt bis heute keine wirkliche wissenschaftliche Erklärung. Ich sage nochmal, ab D23 ist kein einziges Molekül der Ursubstanz überhaupt noch vorhanden. Und trotzdem ist diese Potenz am allerwirksamsten. Wie kann etwas wirken, was gar nicht da ist? Bei der herkömmlichen Medizin, Allopathie, wird mit Konzentrationen gearbeitet. Dann nehme ich die viele Pflanzen und konzentriere das so, dass ich die konzentrierte Heilkraft einer Ringelblume oder eines anderen Krautes oder was, Annika oder was ich jetzt nehme, habe. Und das wird dann in Form von Tropfen verabreicht oder Tinkturen oder Tabletten oder Salben oder ätherischen Ölen. Und dort ist es eher, je höher die Konzentration, desto wirksamer. Also man sagt, man kann gar nicht so viel Eimer trinken oder essen, wie in so einer Tablette dann drin ist, wenn das dort komprimiert ist. Ja, deswegen ja aus Pflanzen diese Medizin, diese Konzentrate hergestellt. Das ist Naturmedizin. Wobei dann auch wieder zu hohe Dosen schädlich sein können, natürlich, auch bei natürlichen Dingen. Die Dosis macht bekanntermaßen das Gift, ist klar. Die Homöopathie tut genau das Gegenteil. Sie konzentriert nicht, sondern sie verdünnt die angeblich heilenden Substanzen, bis möglichst nichts mehr davon da ist. Je niedriger die Konzentration, desto wirksamer. Und wenn gar nichts mehr von der Substanz da ist, ist es am wirksamsten oder kann auch schädlich und giftig sein, sogar tödlich. Dort macht also die Undosis oder die Nichtdosis das Gift sozusagen. Was diskutiert wird, ist, inwieweit Substanzen, zum Beispiel Wasser, gewisse Informationen speichern und dann weitergeben können. Ich vergleiche es mal mit einem Magnetband. Wir hatten früher die Kassetten oder Turmbänder. Da konnte ich, das war ein Plasteband und da Eisenspäne drin und die konnte ich magnetisieren und dann haben die diese Informationen aufgenommen und konnten sie dann wieder abgeben, wenn ich es an einem Turmkopf oder so vorbeigespielt habe oder Computer oder sowas, ne? Und manche sagen, diese Eigenschaft haben nicht nur Magnetbänder, sondern jede Materie kann irgendwelche Informationen speichern, für sich behalten und auch wieder abgeben. Und es gibt einen Professor, Masaru Emoto aus Japan, der hat das an Wasser probiert oder hat da ein Buch geschrieben und behauptet, wenn ich im Wasser bestimmte Informationen beigebe, zum Beispiel wenn ich es segne oder wenn ich es verfluche oder wenn ich einen Zettel reintue mit das Wasser heilt jetzt oder das Wasser tötet dich und ich friere dieses Wasser ein und schaue mir dann die Wasserkristalle an, dann sehen die Wasserkristalle völlig anders aus, je nachdem wie die Botschaft war. Wenn die positiv war, diese Botschaft, also eine Botschaft der Heilung oder der Anerkennung, dann sind das sehr schöne Kristalle. Und wenn das eine negative Botschaft war, dann sind diese Kristalle, sehen die ganz hässlich aus. Und er sagt, also Materie kann Informationen speichern und auch wieder abgeben. Ich kann jetzt nicht überprüfen, ob das stimmt. Er behauptet das so. Und er zeigt Fotos davon unter dem Elektronenmikroskop, zeigt diese Kristalle, wie die sich, ne? Also wenn ich Gießwasser so schön segne und dann die Pflanzen gieße, wachsen die besser, als wenn ich das nicht mache, so nach dem Motto. Wenn das stimmen würde, wäre das unter Umständen eine Erklärung für die Wirkung der Homöopathie, dass also in der Substanz, wo kein Atom mehr von dem Kraut drin ist, aber dass die Substanz noch die Informationen von dem Kraut irgendwie gespeichert hat und weitergibt. Das ist jetzt sehr geheimnisvoll und man kommt da schnell ins Esoterische und Verborgene rein. Man weiß es nicht. Also es gibt Leute, die sprechen vom Gedächtnis des Wassers, es merkt sich alles, was mit ihm passiert ist. Und je nachdem, welches Wasser wir trinken, nehmen wir auch diese ganzen Informationen mit aus. Ob das mal durch den Schweinestall gelaufen ist, dann werden wir selber zu Schweinen. Ich übertreibe jetzt etwas. Aber ne, also das Wasser alle Informationen speichert und dann auch wieder abgibt. Wenn das stimmt, könnte es auch mit anderen Substanzen so sein und könnte das vielleicht die Wirkung der Homöopathie erklären. Aber das ist jetzt sehr, sehr spekulativ und keinesfalls irgendwie erwiesen. Es gibt zur Homöopathie die unterschiedlichsten Studien mit den unterschiedlichsten Wirkungen. Aber das ist überhaupt ein Phänomen der Wissenschaft in unserer Zeit. Mit Studien kann man alles beweisen und auch das Gegenteil von dem, was die andere Studie bewiesen hat. Man muss also zunächst einmal die Studien studieren. Wie sind die zustande gekommen? Welche Methoden wurden angewendet? Und welche Hintergründe haben die? Wer war der Auftraggeber und welches Interesse hatte der und wer hat es bezahlt? Danach kommen Studien zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Wir können das bei Glykos, den Unkrautdings da jetzt gerade wieder mal studieren. Die einen sagen, es schadet gar nichts, die anderen sagen, es ist krebserregend. Je nachdem, wer die Studie in Auftrag gibt und macht, kommt man zu gewissen Ergebnissen. Homöopathie ist jedenfalls nicht so anerkannt, wie vielleicht gedacht wird. Und seit 2004, nach der Gesundheitsreform, wurden die Kosten für die meisten homöopathischen Arzneimittel nicht mehr erstattet. Inzwischen ist der Trend vielleicht wieder andersherum, weil die Anerkennung wieder steigt. Seit 2008 hat die britische Regierung einigen Kliniken, die auf Homöopathie spezialisiert sind, die öffentlichen Gelder gestrichen. Hintergrund: Eine Studie aus dem Jahr 2005 über die Wirksamkeit der Homöopathie ergab, dass die meisten homöopathischen Mittel nicht besser sind als Placebos. Also wo gar nichts drin ist, man denkt nur. Das Simile-Gesetz, also Gleiches heilt Gleiches oder was die Krankheit auslöst, macht auch gesund, entspricht nicht wissenschaftlicher Erfahrung, sondern ist eher eine zeichendeuterische Auslegung und kommt vielleicht aus dämonischer Intuition. Diese Potenzierung, dass man die Substanz mit Kraft auflädt, ist kein physikalisch-wissenschaftlicher Vorgang. Also da kann man nichts messen, nichts feststellen. Das ist eher ein Freisetzen metaphysischer, also ich sage jetzt mal okkulter, geheimnisvoller Kräfte. Und bei dem Zentralbegriff Lebenskraft, der ganz wichtig ist für Heilpraktiker und Homöopathen, handelt es sich nicht um eine rational erklärbare Kraft. Also die kann man nirgendwo nachweisen oder zeigen, sondern es ist mesmerisch-taoistisches Glaubensgut. Das hat eher religiösen Charakter, dass man glaubt, dass es sowas gibt, was alles so beseelt und was eben den Menschen erfüllt. Also die Wirkung ist bis heute nicht wirklich wissenschaftlich erklärbar. Wenn das nicht der Fall ist, was dann oder wie dann? Es gibt drei Möglichkeiten. Es könnte sein, es gibt noch nicht entdeckte natürliche Gesetzmäßigkeiten und Wirkprinzipien. Wir haben noch nicht alles erkannt, was es gibt. Oder es wäre der Placebo-Effekt, also durch Einbildung sozusagen, dass ich es glaube, dass es mir hilft und wo ich dran glaube, wo ich vertraue, das hilft eben auch, egal was es ist. Oder wirken doch über natürliche Energien und Mächte. Es gibt religiöse und magische Parallelen zur Homöopathie. Dieses Gleichheitsprinzip, das Simile-Prinzip finden wir auch in China, in den Lehren der sogenannten Entsprechungen. Ganz einfaches Beispiel: Walnuss ist gut fürs Gehirn, weil die Walnuss ähnlich wie das Gehirn aussieht. Kann man so sehen? Lehre der Entsprechung, ne? Gleiches hilft Gleichem oder so. Ist aber jetzt, hat keinerlei wissenschaftliche Bedeutung oder so, ne? Simile-Prinzip gibt es auch im 6. und 7. Buch Mose, also das sind diese okkulten Zauberbücher. Es gibt es in der hellenistischen Mystik und in der Volksmedizin des Mittelalters. Die Potenzlehre, dass ich etwas mit Kraft auflade, hat magisch-kosmische Hintergründe und wurde Hahnemann offenbar durch wichtige freimaurerische Eröffnungen offenbart, wie er schrieb. Wir finden Parallelen zur Mesmer-Theorie. Magnetismus, also zum Heilmagnetismus. Wenn ich das zusammenfasse, muss man zunächst einmal sagen, Homöopathie ist in ihrem Selbstverständnis eigentlich keine Ergänzung zur wissenschaftlichen Medizin, sondern eine Alternative, die wissenschaftliche Medizin ersetzen will. Sie ist kein die Medizin ergänzendes Naturheilverfahren, sondern tritt mit einem gewissen Absolutheitsanspruch auf. Ich zitiere jetzt mal Hahnemann. Er sagt, die wahren sanften Heilungen geschehen bloß, also nur, auf homöopathischem Wege, der unbestreitbar richtig ist, auf welchem man am gewissesten, schnellsten und dauerhaftesten zur Heilung der Krankheit durch die Kunst gelangt, weil diese Heilart auf einem ewigen, untrüglichen Naturgesetz beruht. Die reine homöopathische Heilart ist die einzig richtige, so Hahnemann. Also er stellt einen Absolutheitsanspruch. Homöopathie stellt insgesamt ein religiöses System dar, ein eigenes religiöses System. Und sie ist in ihrem Wesen eine Religion der sanften Macht. Wie gehen wir jetzt mit Homöopathie um? Es spricht vieles dafür, dass dieses Heilverfahren dem Übernatürlichen zuzuordnen ist. Demnach ist dann Homöopathie kein Naturheilverfahren, sondern eine übernatürliche Heilkunst. Und solche magischen Kräfte und Methoden werden nicht von Gott benutzt, sondern in der Bibel abgelehnt. Kriterium für einen Christen ist nicht nur, ob etwas hilft, sondern wodurch die Wirkung erzielt wird. Wo Wirkungen sind, gibt es häufig auch Nebenwirkungen. Wir haben vorhin davon gesprochen und die Beipackzettel der Medikamente sind voll davon. Homöopathie behauptet, wie manche anderen sogenannten Naturheilverfahren auch, dass sie, wenn sie richtig angewandt wird, nebenwirkungsfrei ist. Wir müssen aber nochmal genauer hinschauen. Es gibt neben körperlichen Nebenwirkungen auch seelische und geistliche Nebenwirkungen. Und die sollten wir nicht außer Acht lassen. Also körperliche Nebenwirkung ist, wenn ich Chemotherapie nehme, dass eben der ganze Körper zerstört wird, das Immunsystem völlig am Boden ist und manches andere kaputt geht, muss ich dann in Kauf nehmen. Seelische Nebenwirkung kann zum Beispiel sein, und die Erfahrung gibt es, dass Menschen, die sich von einem gewissen Heiler behandeln lassen haben und offenbar auch gesund geworden sind, aber danach auf einmal depressiv werden oder mit starken Ängsten oder auch Selbstmordgedanken zu kämpfen haben. Und geistliche Nebenwirkungen wären, dass Menschen nach bestimmten Behandlungen durch bestimmte Heiler auf einmal ihren Frieden mit Gott verlieren, dass sie nicht mehr sich beim Beten konzentrieren können, dass das Bibellesen nicht mehr geht und dass sie nicht mehr so glauben können wie früher. Vielleicht ahnen sie gar nicht, dass das etwas mit dieser Behandlung zu tun haben könnte. Kennzeichen okkulter Heilungen ist im Übrigen oft, dass Krankheiten nicht wirklich geheilt, sondern nur verschoben werden. Also die behandelte Krankheit verschwindet, aber dafür tritt eine neue Krankheit auf. Und es wird diskutiert, ich kann die Frage jetzt nicht beantworten, ob finstere Mächte tatsächlich heilen können oder ob sie eigentlich nur die Dinge verschieben können und so eine Heilung vortäuschen. Dass die Krankheit eben verlagert wird in andere Teile des Körpers oder in Teile der Seele und des Geistes hinein. Wir müssen also bei der Bewertung eines Heilsverfahrens nicht nur berücksichtigen, ob und wie die ursprüngliche Krankheit geheilt wurde, sondern müssen ebenso untersuchen und fragen, ob danach bestimmte andere Beschwerden aufgetreten sind und ob das vielleicht in einem Zusammenhang mit dieser Behandlung stehen könnte. Also auch wenn seelische oder geistliche Nebenwirkungen auftreten. Es gibt viele Erfahrungen und Berichte, auch einige Studien, einige, nicht alle, aber einige Studien besagen, Homöopathie wirkt. Wenn die Wirkung der Homöopathie nicht physikalisch natürlich erklärt werden kann, bleiben noch die Möglichkeiten seelischer Wirkungen, Also ich glaube dran, deshalb hilft es, Placebo-Effekt. Ich erlebe Zuwendung beim Heilpraktiker, der mich ernst nimmt als ganzer Mensch, wo ich mich endlich mal aussprechen kann, wo alles mal auf den Tisch kommt. Das tut einfach gut, das reinigt und das Vertrauen schon kann heilen. Oder dritte Möglichkeit, dass doch verborgene dämonische Kräfte am Werk sind. Gegen den Placebo-Effekt spricht, dass Homöopathie auch bei Tieren wirkt. Den kann ich eigentlich nichts einreden. Also da wird Placebo nicht funktionieren. Es funktioniert nur bei Menschen. Ich muss weiter noch berücksichtigen, Homöopathie hat auch Wandlungen durchgemacht. Es gibt Homöopathen und Heilpraktiker, die den weltanschaulichen Hintergrund Hahnemanns ablehnen und die nichts mit kosmischen Kräften zu tun haben wollen und nur niedere Potenzen bis D6 verschreiben. So dass also von der Grundsubstanz dort wirklich noch was vorhanden ist und die das Höhere ablehnen, die höheren Verdünnungen. Und es gibt Christen und geistliche Leiter, die Homöopathie, die von echten, ausgebildeten Homöopathen durchgeführt wird, uneingeschränkt empfehlen und keine Bedenken dagegen haben. Hier ist der Jörg Müller ist zum Beispiel einer, der verschiedene Heilverfahren durchspricht, manche ablehnt, aber Homöopathie sagt, das kann man bedenkenlos nehmen. Und es gibt andere, auch Heilpraktiker, die dazu geführt wurden und werden, dass sie sich von der Homöopathie radikal lossagen, das nicht mehr praktizieren, weil sie sagen, das sind dunkle Dinge am Werk und das kann ich nicht mehr mit meinem Gewissen und meinem Glauben vereinbaren. Auch dafür könnte ich jetzt Berichte oder Zeugnisse lesen. Ich selber halte von der Homöopathie Abstand, weil ich sie nicht für koscher halte. Also ich denke, das ist nicht sauber und ich selber würde sie niemandem empfehlen. Positiv sehe ich, dass in der Homöopathie und bei Heilpraktikern allgemein der ganze Mensch gesehen und behandelt wird und nicht nur die Krankheit. Das ist unbedingt nötig, aber das kann ich auch ohne Homöopathie machen. Ja, das ist erstmal eine Frage, wie ich den Menschen sehe und wie viel Zeit ich mir nehme. Und dort hat eben die herkömmliche und klassische Medizin ihre größten Defizite, weil sie sich vorwiegend auf das Symptom oder die Krankheit konzentriert und weil sie nicht die Zeit und das Geld hat, sich um den ganzen Menschen zu kümmern. Das ist das ganz große Dilemma der klassischen Medizin. Problematisch ist bei Heilpraktikern die sehr häufige Vermischung von Methoden, die ich als Christ bejahen kann, und anderen Methoden, die ich entschieden ablehnen muss. Und diese Vermischung wird im gesamten Bereich der Medizin immer schlimmer und größer und undurchsichtiger. Also auch klassische Mediziner verwenden immer mehr Methoden. Es gibt Ärzte, die über Sachen pendeln und sonst was. Also das Durcheinander wird immer größer. Und die Medizin, Pharmakeia, Zauberei scheint sich immer mehr wieder ihrem Ursprung auch zu nähern, wo Zauberei, Schamanentum und wissenschaftliche Medizin mehr oder weniger eins war. Ich halte viel von natürlichen Vitaminen und Mineralien und anderen Mikronährstoffen, die sorgfältig und auf natürliche Weise hergestellt werden und auf der Basis solider Forschung miteinander so kombiniert werden, dass Synergieeffekte entstehen. Da gibt es sehr gute Sachen, und die der Körper optimal auch aufnehmen kann. Ich halte auch viel von Heilpflanzen und diesen Dingen. Das hat Gott wachsen lassen, sage ich mal. Gegen alles ist ein Kraut gewachsen. Das dürfen wir dankbar annehmen. Das ist, denke ich, gut und sollten wir nutzen. Aber das ist was völlig anderes, das haben wir inzwischen hoffentlich verstanden, als die klassische Homöopathie. Das ist was völlig anderes. Das Problem ist, dass viele das nicht unterscheiden. Das geht bis in die Apotheken hinein. Selbst Apotheker wissen manchmal nicht, was Homöopathie ist oder was nicht. Ich nenne ein Beispiel. Ich habe manchmal ein Kreislaufproblem und kaufe in der Apotheke Corodin. Das ist ein Extrakt aus Kampfer und Weißdorn in hoher Konzentration und tut einfach gut, kräftigt das Herz, und wenn man da so ein bisschen Schwindel hat oder so, da hilft das oft. Hat mir eine Apothekerin als homöopathisches Mittel verkauft. Das ist völliger Quatsch. Das ist eine hohe Konzentration. Ist dort Kampfer- und Weißdornextrakt drin. Also selbst Apotheker sehen manchmal nicht durch, was ist. Ist blamabel, aber ist so. Bei homöopathischen Mitteln werden die Bestandteile immer mit dem Grad ihrer Verdünnung angegeben. Also wenn da zum Beispiel D6 draufsteht, also D und eine hochgestellte Zahl, dann weiß ich, es ist ein homöopathisches Mittel und kein klassisches Naturheilmittel. Schlussbetrachtung: Zur Heilung gehört meines Erachtens der christliche Glaube, einschließlich Gebet und Heilungsdienst der Gemeinde. Da haben wir noch viel nachzuholen. Wir dürfen um Heilung beten. Sie gehört zum täglichen Brot, das wir erbitten dürfen. Eine Frau sagte mal zu Jesus: Mir genügt den Krümel von diesem Brot, dann ist meine Tochter gesund, und Jesus hat es geheilt. Wir dürfen um Heilung beten und wir sollten das mehr tun und auch in der Gemeinde mehr füreinander beten. Das gehört dazu. Zweitens, die echten Naturheilverfahren, also wo Substanzen wirken. Und drittens, die naturwissenschaftliche Medizin. Und wichtig ist, dass wir alle Heilung von Gott erbitten und aus Gottes Hand nehmen. Und Gott dafür danken und auch danken können. Auch der Arzt hat sein Wissen von Gott. Und ich darf für die Ärzte beten, die mich behandeln. Und ich darf, wenn ich die Medikamente nehme, beten, so wie ich hoffentlich ein Tischgebet spreche und sage: Hilf mir, dass es mir gut bekommt und dass es gut wirkt und dass die Nebenwirkungen eingeschränkt werden. Ich soll alles, wenn wir Christen sind, können wir alles aus Gottes Hand nehmen und sollten es auch mit Gott in Verbindung bringen. Und wenn ich bei einer Sache plötzlich merke, dafür kann ich Gott nicht danken oder da habe ich keinen inneren Frieden drüber, wenn ich das mit Gott in Verbindung bringe, dann sollte man eher von dieser Behandlung, egal was es ist, die Finger lassen und sich erstmal kundig machen, was ist das jetzt, welche Hintergründe hat das oder was ist das für eine Person, die das tut, um dort eine Klarheit zu kriegen. Was ich mit Danksagung empfangen kann, ist gut, sagt Paulus mal. Das ist auch so ein Kriterium. Also wenn ich Gott dafür danken kann und ich bleibe im Frieden und in der Verbindung mit Gott, dann darf ich das nehmen und darf Gott für die Heilung danken. Wenn ich merke, jetzt werde ich innerlich unruhig, da passt irgendwas nicht, dann sollte ich vorsichtig sein. So kann man auch ein Stück unterscheiden und sich führen lassen. Und ich denke, hier ist immer auch persönliche Führung gefragt bei diesen Themen. Man kann das nicht nur gesetzlich einfach sagen, schwarz-weiß, ja, nein. Ich würde gern beten. Herr Jesus Christus, du selbst bist die Wahrheit. Du weißt, was uns jetzt verunsichert oder vielleicht auch verärgert hat. Wir bitten dich, dass du uns wieder ganz ruhig machst. Wir bringen dir alle Aussagen, die die Homöopathie negativ bewerten und in ihr ein finsteres oder dämonisch inspiriertes und aufgeladenes Verfahren sehen. Und wir bringen dir, was wir bisher darüber gedacht haben und welche Erfahrungen wir bisher damit gemacht haben. Bitte sortiere du das in uns und hilf uns zu sortieren. Wir möchten gern wissen, wie du darüber denkst und was dein Wille ist. Wenn unsere bisherigen Gedanken und Praktiken richtig waren, dann gib uns bitte wieder Frieden und Sicherheit ins Herz. Wenn wir falsch gedacht und gehandelt haben, dann gib deinen Frieden bitte erst dann, wenn wir unsere falschen Meinungen und Praktiken bezüglich der Homöopathie bekannt und abgelegt haben und davon frei geworden sind. Bitte leite uns durch deinen Heiligen Geist. Amen.